wie viele von euch waren schon mal in einem Rockkonzert oder in einem Musikkonzert? Ich hebe beide Arme, weil ich habe viele dieser mitgenommen. Wie viele von euch waren schon mal zu irgendeiner Musikveranstaltung? Klassisch eingeschlossen, Silvia, also. Wie viele von euch waren schon mal in einer Musikveranstaltung? Was machst du am Ende? Du bedankst dich bei den Musikern. Wie machst du das? Du gehst nicht zum ganzen Orchester hin, merci vielmal, merci, sondern du gibst Applaus. Und je besser dir das gefallen hat, umso länger klatschst du. Und weißt du, was du machst, wenn es dir besonders gut gefallen hat? Dann stehst du auf. Und was ist Aufstehen? Manchmal verstehen die Leute nicht, ja, wieso soll ich jetzt aufstehen? Ich kann auch genauso gut im Sitzen Gott preisen. Aufstehen ist ein Ausdruck von Hochachtung dem gegenüber, der zum Beispiel den Raum betritt oder dem gegenüber, bei dem ich mich bedanken will. Soll ich euch was sagen? Als wir dort in Heidelberg waren, es war mir völlig egal, was die anderen gemacht haben. In dem Moment, wo vorne Dr. Greflo-Dollar auf die Bühne kam, ich konnte nicht einfach sitzen bleiben. Cool, so sieht der also aus. Ich sag euch, das hat mich hochgeschossen, weil ich so einen Respekt habe vor ihm. Ich habe so viel gelernt von diesem Mann. Du kannst nicht einfach sitzen. Und wenn du Respekt hast vor Gott, wenn Gott dir etwas wert ist, dann wirst du anfangen, das zum Ausdruck zu bringen. Sag nicht, du kannst das nicht. Du machst das in jedem Konzert, du machst das in jedem Fußballstadion, jedem Eishockeystadion. Du machst es, du hast Wege. Die meisten von euch, ich glaube, es gibt niemand, der nicht schon mal irgendwo applaudiert hat. Und es ist wunderbar, dass wir das schon können. Wir müssen also nicht etwas Neues lernen, sondern wir können das auf Gott übertragen. Und wenn wir in nächster Zeit uns mit dem Lobpreis beschäftigen, wenn wir in nächster Zeit Gott anbeten und preisen und loben, lasst uns ein bisschen mehr die Dinge so machen, wie es das Wort sagt. Warum? Das ist die Bedienungsanleitung. Wann fährt das Auto am besten? Wenn ich es so mache, wie der Hersteller es geplant hat. Natürlich kannst du in deinem Benziner Diesel tanken. Das ist mein Auto, ich kann machen, was ich will. Aber versuch mal zu fahren damit. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt losfährt. Ich weiß nur, dass dein Motor hinterher kaputt ist. Und genauso müssen wir lernen, dem Herrn die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Halleluja. Und wir werden das trainieren, wir werden üben. Und soll ich euch was sagen? Wir werden Rennfahrer werden. Wir werden Rennfahrer werden im Heiligen Geist. Und das angenehme Nebenprodukt bei dem Ganzen ist, deine Gebetserhörung, laufen hinter dir her. Im Psalm 23 steht, nur Gutes und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Weißt du, wie das sein wird? Du läufst vorne hinter dem Herrn her. Du lobst und preist den Herrn. Und hinter dir, Katharina, warte. Silvia, warte. Laufen deine Segnungen. Die Finanzen laufen dir hinterher. Jörg, warte auf mich. Der Segen kommt. So wird das sein. Vielleicht hast du noch kein inneres Bild davon. Ich kann euch sagen, wir laufen seit Jahren hinter dem Herrn her. Und wisst ihr, was passiert? Hinter uns laufen ganze Mengen von Segnungen. Früher mussten wir uns umdrehen und Ausschau halten. Ist da schon irgendwo eine Segnung? Jetzt kommen die Segnungen. Sie kommen einfach zu uns. Die Segnungen kommen. Wir müssen nicht immer suchen, wo kommt die nächste Segnung, sondern die Segnungen kommen. Und das braucht ein bisschen. Das braucht ein bisschen Zeit. Du musst ein bisschen in dieser Bahn laufen. Du musst ein bisschen dein Denken erneuern und wachsen in das hinein. Aber du wirst sehen, das Gute und die Gnade folgen dir. Warum? Weil es hier steht. Und wenn du das 2 Jahre lang machst, ich sag dir, wenn du 2 Jahre lang lernst und dich trainierst, in Dankbarkeit zu leben und keine Segnung folgt, dann kannst du das machen, was im Jesaja geschrieben steht. Ich habe nicht genau die Stelle, ich glaube, es ist irgendwo in den 40, 45 oder irgend sowas. Dann kannst du hingehen und kannst zum Herrn sagen, so Herr, rechte mit mir. Lass uns einen Rechtsstreit machen. Und dann wird der Herr dir sagen, was er für dich getan hat. Und du kannst ihm sagen, was du für ihn getan hast. Nur für den Fall, du bist nicht zufrieden. Auch diese Möglichkeit, auch das schlägt die Bibel dir vor. Du kannst hingehen, du kannst mit Gott abrechnen. Aber bevor du das machst, solltest du sicher sein, dass auf deiner Seite nicht das große Minus ist. Preis dem Herrn, Halleluja. Seid ihr bereit für ein Leben mit Maria? Nein, ihr müsst nicht mit Maria leben. Seid ihr bereit für ein Leben in Gnade? Wir haben gesagt, Maria war eine Frau der Gnade. Maria war eine Frau der Gnade. Maria war eine Frau, die von Gott Gnade bekommen hat, in der Art und Weise, dass ihr ganzes Leben durcheinander gekommen ist. Und genauso kann das bei dir passieren. Die Gnade kann dein ganzes Leben durcheinander bringen. Die Gnade kann Planungen, Ideen, Pläne, die du hattest, über den Haufen werfen. Die Gnade kann dich an einen Punkt bringen, wo du sagst, Ja, so habe ich mir das jetzt nicht gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, das funktioniert anders. Die Gnade kann dich in eine Situation bringen, wo du sagst, ups, wie bin ich denn hier hereingekommen? Vielleicht hat Maria sich auch gefragt, wie geschieht mir? Wie bin ich denn hier hereingekommen? Ich bin schwanger und ich war noch nie mit einem Mann zusammen. Aber sie wusste, wie das geschehen war. Sie wusste, der Heilige Geist wird sie überschatten. Und weißt du was? Wenn die Gnade kommt, kommt immer auch der Heilige Geist mit. Was tut der Heilige Geist? Er unterweist dich Schritt für Schritt, wie du die Schritte gehen sollst, um die Gnade in deinem Leben wirksam zu machen. Diese Gnade, die in Marias Leben war, wurde mehrmals, wir haben das in der letzten Woche angeschaut, verstärkt und Maria bewahrte jedes Mal alle diese Worte in ihrem Herzen. Und so ist es auch, wenn du von neuem geboren wirst, ist eine Zeit, wo du viel Gnade empfängst und du fängst an, ein bisschen was mit der Gnade zu tun. Aber dann kommt eine Zeit, wo es Zeit ist für dich, mehr mit der Gnade zu tun. Dann kommt eine Zeit, wo die Gnade angewendet werden will. Nicht muss, aber sie will. Wenn Gnade in deinem Leben ist, dann will die Gnade raus. Weil die Gnade ist erschienen, wie im Titus steht, heilbringend für alle Menschen, nicht nur für dich. Wisst ihr, das Reich Gottes ist ein eigenes Reich mit eigenen Gesetzen. Da funktionieren manche Dinge ganz anders. In der Welt ist es so, alles was du weggibst, hast du nicht mehr. Im Natürlichen ist es so, alles was du weggibst, ist weg. Du hast es nicht mehr. Wenn ich also jetzt meine Brieftasche aufmachen würde und heute Morgen jemand den Inhalt meiner Brieftasche gebe, dann ist der weg, dann habe ich den nicht mehr. Aber das ist im Natürlichen. Im Reich Gottes laufen Dinge anders. Im Reich Gottes ist es so, wenn du die Sachen festhältst, hast du sie nicht mehr. Und wenn du sie weggibst, wachsen sie und vermehren sich. Manchmal ist das Reich Gottes genau umgedreht wie unser natürliches Leben. Und der Herr hat heute Morgen eine Botschaft für dich, die dein Leben verändern kann, wenn du bereit bist, die Gnade zu nehmen und etwas damit zu tun. Ich bin überzeugt, die meisten von euch, die regelmäßig hier im Gottesdienst sind, haben eine Menge von Gnade empfangen. Wie hast du Gnade empfangen? In Form der Worte, die du gehört hast. Du hast Worte gehört und diese Worte sind in dein Herz gegangen. Und wenn du weise bist, hast du getan, was Maria tut. Du hast diese Worte in deinem Herz bewahrt. Es ist auch nicht so schlimm, wenn sie rausgefallen sind, wenn du sie vergessen hast. Wir leben im Zeitalter der Medien. Du kannst dir jederzeit eine CD kaufen und kannst diese Worte wieder hervorrufen. Du musst nicht mal alles in der Bibel selber neu wieder rausfinden, sondern du kannst dir Predigten nehmen, du kannst Bücher nehmen, du kannst Dinge lesen, du kannst wachsen in dem. Du kannst immer wieder dich erinnern an die Worte, die die Gnade in dein Leben bringen. Und dann kommt der Moment, wo du in einer Situation bist, wo du die Gnade brauchst. Lasst uns das anschauen, Johannes 2. Johannes Kapitel 2, ihr erinnert euch? Wir sind noch nicht so wahnsinnig weit über die Anfänge der Evangelien hinausgekommen. Aber das macht nichts, wir machen nachher einen großen Sprung. Johannes 2. Und ich fange an bei Vers 1. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit geladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm. Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie trunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den Guten bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger. Und dort blieben sie nicht viele Tage. Da war also eine Situation, Jesus und seine Familie, seine Brüder waren offensichtlich dabei, seine Mutter war dabei, Seine Jünger waren dabei, sie waren eingeladen zu einer Hochzeit. Und mitten in dieser Hochzeit brach der Notstand aus. Stell dir vor, deine Hochzeit findet statt und der Wein ist alle. Deine Hochzeit findet statt und die Getränke sind alle. Und damals gab es nicht eine große Auswahl noch an Mineralwassern. Da gab es nur Wasser und das war für die einfachen Anlässe. Das war das, was alle normalerweise tranken, das arme Leutegetränk. Aber nicht angemessen für eine Hochzeit. Und dann gab es Wein. Und jetzt stell dir vor, der Wein ist alle. Stell dir vor, deine Hochzeit, die verheiratet sind. Oder stell dir vor, wenn du nicht verheiratet bist, du bist an einem Hochzeitsfest und plötzlich kommt die Durchsage, natürlich nicht laut, das sagt niemand laut, so leise. Ich glaube, die haben nichts mehr zu trinken. Oh, halt dein Glas fest, es gibt nichts mehr zu trinken. Genau die Situation war. Und Maria hatte diese Gnade in ihrem Herzen, die wusste, wer ihr Sohn ist. Sie wusste, wer ihr Sohn ist. Und sie wusste, wenn hier irgendjemand was machen kann, wenn irgendeiner helfen kann, dann er. Und dann ist sie hingegangen zu ihm und hat gesagt, du Jesus, der Wein ist alle. Sie haben keinen Wein mehr. Ich will euch mal vorlesen vielleicht ein paar andere Übersetzungen oder erklären, was da eigentlich steht. In der deutschen Übersetzung steht, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Ist eine ziemlich schlechte Übersetzung, sage ich euch ganz ehrlich. Weil eigentlich steht dort nur, was ist dir mir? Das ist alles, was im Griechischen dort steht. Ich erspare euch jetzt die griechischen Wörter. Mehr steht da nicht. Frau steht noch da. Du könntest es auch übersetzen, was läuft da zwischen dir und mir, Frau? Eine englische Übersetzung, die gefällt mir besonders gut, sagt, Leave the matter in my hands, he replied. The time for me to act has not yet come. Leave the matter in my hands. Mit anderen Worten, Frau, überlass das doch mir. Was ist das für eine Sache, dass du dich in meine Dinge einmischst? Überlass das doch mir. Mach dir doch nicht schon wieder Sorgen. Mami, komm, feier weiter. Ich kümmere mich schon drum, zur richtigen Zeit. Das ist, was Jesus sagt. Er schubst nicht seine Mutter weg, wie man das manchmal so interpretiert. Was habe ich mit dir zu tun? Manchmal denken wir in unserer Auslegung, so wie wir das lesen, Dinge so. Und manchmal denken wir Dinge falsch. Das bedeutet eigentlich, Frau, lass doch meine Sache sein. Und wenn die richtige Zeit ist, werde ich mich darum kümmern. Und ich glaube, dass heute Morgen der Herr zu einigen von euch sagt, lass das Ding doch in meiner Hand. Lass deinen Ehepartner doch in meiner Hand. Lass deine Familie doch in meiner Hand. Lass deine Arbeitsstelle doch in meiner Hand. Lass mich doch mich um deine Finanzen kümmern. Überlass es doch mir, zur rechten Zeit die Beförderung zu bringen. Überlass es doch mir, dich zu loben und dich an die Position zu bringen, die ich für dich vorgesehen habe. Überlass es doch mir. Leg doch nicht selber Hand an. Sorg dich doch nicht. Zur rechten Zeit werde ich eingreifen. Das, was der Herr heute Morgen zu einer ganzen Reihe von euch, denke ich mir, sagt. Und wisst ihr, was das Witzige ist, wenn du das mal liest? Maria ist überhaupt nicht eingeschnappt. Sie hätte auch eingeschnappt sein können. Sie hätte auch eingeschnappt sein können und sagen, ja, Jesus, bis du irgendwas machst, die Leute haben ja sogar schon gemerkt, dass kein Wein mehr da ist und wie lange willst du noch warten? Das ist doch peinlich, das ist doch völlig peinlich. Wie oft hast du Gott schon gesagt, Herr, wann willst du jetzt endlich was machen? Ich stehe schon total blöd da. Jetzt habe ich allen gesagt, der Herr wird mir einen neuen Arbeitsplatz geben. Jetzt habe ich allen gesagt, der Herr versorgt mich mit den Finanzen und ist nicht da. Überprüfe zuerst, ob du das Ding wirklich in Gottes Hand gelassen hast. Und zweitens, reagier wie Maria hier reagiert, eine Frau der Gnade. Sie geht hin zu den Dienern und sagt, was immer er euch sagt, das tut. Jetzt müssen wir das wieder in unsere Zeit übersetzen. Wisst ihr, was Maria eigentlich sagt? Weißt du, was du deiner Seele, wir müssen manchmal unser wirkliches Ich, nämlich unser Geist, muss manchmal zu unserer Seele, das ist unser Verstand, unser Willen, unser Gefühl sprechen. Weißt du, was dein wirkliches Ich, dein Geist, zu deiner Seele manchmal sagen muss? Was immer er, Jesus, das fleischgewordene Wort, mit anderen Worten, was immer deine Bibel, das Wort dir sagt, das tu. Wen interessieren denn die Arbeitskollegen, die dastehen und Däumchen drehen und warten, dass du in eine Falle läufst? Solche Leute werden immer da sein. Es werden immer Leute da sein, die darauf warten, dass es mit dir abwärts geht. Und du musst nicht mal drüber nachdenken. Du musst dich nicht ereifern. Den Gefallen tue ich ihnen nicht. Du tust ihn trotzdem nicht. Aber du kannst dich entspannen in dem Ganzen. Und du kannst sehen, wie der Herr dich dahin bringt. In Form dieses Wortes. Das Wort bringt dich dahin. Das Wort der Gnade bringt dich dahin. Das Wort, mein Gott füllt all meinen Mangel aus, nach seinem Reichtum an Herrlichkeit in Christus Jesus. Dieses Wort bringt dich an den Ort, wo all dein Mangel ausgefüllt wird. Alles, was du machen musst, ist, das Wort ist wie dein Auto. Steig ein, verbinde dich mit diesem Wort. Es ist mir egal, ob du das auf deinen Rücken setzt oder ob du reinsteigst oder welches Bild auch immer du dir nimmst. Jeremia sagt, fanden sich Worte von dir, so habe ich sie gegessen. Jeremia Kapitel 15. Fanden sich Worte von dir, so habe ich sie gegessen. Bist du heute Morgen so hungrig, dass du die Worte Gottes isst? Bist du so hungrig, dass du bereit bist, jedes Wort aufzunehmen, darüber nachzudenken, darüber zu studieren? Bist du so hungrig, dass du bereit bist, dir die CD zu holen, zu Hause dich hinzusetzen, mit deiner Bibel die Verse nochmal durchzugehen? Bis du das verstanden hast, bis es ein Teil deines Inneren geworden ist. Und dann ist bis zu deinem Wunder, bis zu deiner Gebetserhörung nicht mehr weit. Für manche gilt heute Morgen, was das Wort dir sagt, musst du tun, hinsichtlich 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn der Herr sagt, er hat dir vergeben, wer bist du, dass du sagst, ja, das war so schlimm und warum habe ich das nur gemacht? So ein Mist, konnte ich nur. Lass es los. Lass es einfach los. Halte dich an das Wort. Er hat mir vergeben. Er hat mir vergeben. Er hat mich gereinigt. Ich bin abgewaschen, ich bin gereinigt. So, als hätte ich nie gesündigt. Und jetzt kann ich mich am Wort festhalten. Und das gilt für jede Sünde, die du jemals begangen hast und jemals begehen wirst. Glaube niemals, dass du irgendwann an einen Punkt kommst, wo du diesen Vers nicht brauchst. Sollte einer der ersten Verse sein, die du lernst nach deiner Bekehrung. Und das sollte der letzte Vers sein, den du noch in deinem Kopf hast, bevor du zu Jesus gehst. Warum? Damit du sicher sein kannst, dass du deine Sünden hier auf der Erde lässt, wenn der Herr sagt, so jetzt ist Zeit für dich, nach Hause zu kommen. Deswegen solltest du diesen Vers kennen, den solltest du vor deinen Augen haben, jederzeit. Weil jederzeit kann es passieren, dass wir sündigen. Es gibt viele Steine zu stolpern. Das heißt nicht, dass du immer stolpern musst. Übrigens, nur wer läuft, stolpert. Leute, die nie stolpern, sind Leute, die immer auf der Stelle stehen. Aber wie gesagt, du kommst auch nicht näher an deine Verheißung ran, an deinen Segen ran. So Maria sagt also den Dienern, alles, was er tut, das sagt. Und wir müssen noch etwas verstehen. Maria war damals schon eine ältere Frau. Und man hatte vor älteren Leuten, vor dem, was ältere Leute gesagt haben, sehr viel mehr Respekt, als das heute in unserer Gesellschaft war. Also nachdem sie den Dienern gesagt hatte, tut genau, was Jesus euch sagt, hatte das eine andere Gewichtigkeit, als wenn Jesus selber einfach das gesagt hätte. Und was hat Maria gemacht? Maria hat ihr Wunder vorbereitet. Maria hat einfach ihr Wunder vorbereitet. Sie ist hingegangen, sie hat gesagt, ich weiß, er wird was tun. Und was immer er euch sagt, auf welchem Weg auch immer dieses Wunder kommt, seid bereit mitzumachen und das zu empfangen. Und dann war die Sache erledigt für sie. Und das ist die Einstellung, die du brauchst, wenn du ein Wunder erleben willst, wenn du eine Gebetserhörung brauchst. Manchmal sagen Leute, ja, ein Wunder brauche ich jetzt nicht. Doch, ich sagte, du brauchst ein Wunder. Es gibt Dinge in deinem Leben, die der Herr verändern möchte, von denen du vielleicht heute noch gar nicht weißt, dass er sie verändern möchte. Und da braucht es ein Wunder. Es braucht Wunder, das Denken eines Menschen, die Seele, die Prägung der Seele eines Menschen zu verändern, braucht Wunder. Du brauchst Wunder, falls du dir dessen nicht bewusst bist. Du brauchst Wunder. Was sind Wunder? Wunder sind übernatürliche Dinge. Das sind Veränderungen in deinem Leben, die du selber und kein anderer Mensch auf dieser Erde tun kann. Das ist der Punkt, wo die Psychologen aufhören, wo die Psychiater aufgeben müssen. Bis zu einem gewissen Punkt können sie Veränderung bringen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, weil sie können dir kein neues Leben geben. Jesus gibt dir ein komplett neues Leben. Maria hat Gnade empfangen und sie handelt nach dieser Gnade. Und diese Gnade bringt sie dahin, Halleluja, sie bringt sie dahin, dieses Wunder möglich zu machen. Ich weiß nicht, ob dieses Wunder ohne Maria auch so geschehen wäre. Wenn der Herr ein Wunder auf der Erde tun will, braucht er ein Gefäß. Bist du bereit, heute Morgen ein Gefäß zu sein für ein Wunder? Und wenn du sagst, mein Leben ist so gut, es geht mir so gut, ich brauche kein Wunder, dann sei bereit, das Gefäß für das Wunder im Leben einer anderen Person zu sein. Vielleicht braucht dein Partner ein Wunder. Vielleicht brauchen deine Kinder Wunder. Und wir leben in einer Welt, wo es viele Wunder braucht. Welches ist das größte Wunder? Das größte Wunder ist das, was du jetzt gerade brauchst. Das wird immer für dich, wird immer das größte Wunder sein, das, was in deinem Leben passiert. Natürlich, wenn man absolut das sieht, ist das größte Wunder immer die Errettung, dass du neues Leben bekommst. Aber darüber hinaus, das größte Wunder, das spannendste Wunder in meinem Leben ist das, was ich erlebe. Du kannst mir 1000 Wunder erzählen. Ich bin sehr beeindruckt und ich lese gerne solche Berichte, weil die mir immer wieder bewusst machen, das passiert heute noch genauso. Genau das gibt es heute alles noch. Es gibt übrigens am Büchertisch, glaube ich, ein Buch, Schambach heißt der Autor, die größten Wunder, die je erzählt wurden. Wenn du denkst, dass heute keine Wunder mehr passieren, wenn du denkst, dass Jesus im 20., im 21. Jahrhundert nicht mehr in der Lage ist, Wunder zu tun, dann solltest du dieses Buch lesen. Und das sind alles Wunder, die nachgeprüft sind. Also der, der das schreibt, ist der, der zusammen mit einem Evangelisten unterwegs war und all diese Wunder erlebt hat und dabei war und dokumentiert hat. Solange wir nicht bereit sind, den Anfahrtsweg zu gehen, solange wir nicht bereit sind, Gott, Gott sein zu lassen, Gott groß sein zu lassen, solange wir nicht bereit sind, das Wort an die erste Stelle zu setzen und den Weg zu gehen, den es braucht, werden wir keine Wunder erleben. Wir können nicht unseren gesellschaftlichen Maßstab und das, was wir in unserem Leben etabliert haben, ja, weißt du, ich bin halt eher so der Typ, der es ein bisschen lässig nimmt. Ich nehme das nicht so genau mit jeden Tag in der Bibel lesen. Ja, das kann schon sein, dass du der Typ bist. Aber das ist nicht der Typ, der etwas erreicht im Reich Gottes. In den Sprüchen steht, dass die Lässigkeit ihr Wild nicht erjagt. Und versteht mich richtig, ich sage das nicht wegen Verdammnis, sondern ich sage das für die heute Morgen, die sich fragen, warum funktioniert es in meinem Leben nicht? Und wenn du ehrlich Antwort suchst, ich sage dir, die Antwort ist einfach und die Antwort funktioniert. Preis dem Herrn und dann kannst du anfangen, dich zu freuen, weil du weißt, ich habe meinen Teil getan und du weißt, der Herr wird seinen Teil tun. Und du weißt, preis dem Herrn, der Herr ist mit mir, er tut es, seine Hand tut das, was ich nicht tun kann. Ich habe meinen Teil getan, Halleluja. Und jetzt preise ich den Herrn und lobe ihm und sage ihm Dank und freue mich darauf zu sehen, wie sein Teil in mein Leben kommt. So, Maria erlebte also ein wunderbares Wunder, etwas, was die Leute vorher noch nie gesehen hatten. So etwas gab es noch nie vorher. Habt ihr übrigens ganz nebenbei gemerkt, sind viele, viele Ebenen, die man da noch auseinandernehmen könnte an diesem Wunder. Ich will euch nur 2, 3 Gedanken geben zum Nachdenken, in welche Richtung ihr auch ein bisschen forschen könnt. Das ist eins der ersten Wunder, die von Jesu dokumentiert sind, eben im Johannes Kapitel 2. Und eins der ersten Wunder war ein Versorgungswunder. Ein Versorgungswunder mit Wein. Schon mal darüber nachgedacht? Gott hat kein Problem mit Wein. Gott hat ein Problem mit dir, wenn du ein Problem mit Wein hast. Gott möchte dich freisetzen, dass du kein Problem mit Wein hast. Und wenn du kein Problem mit Wein hast, dann kannst du auch mal ein Glas Wein trinken. Und wisst ihr, es gibt nur einen Grund, warum wir beim Abendmahl keinen Wein austeilen. Es gibt in unserer Gesellschaft zu viele Menschen, die ein Problem mit Wein, mit Alkohol haben. Und die noch nicht an dem Punkt sind, wo sie so frei sind, dass sie wirklich frei sind. Und wenn jemand Alkoholiker ist, ihr wisst, da reichen ein paar Hustentropfen mit Alkohol aus, um einen Rückfall auszulösen. Und da wir das als Pastoren nicht wissen, haben wir einfach gesagt, wir nehmen gar keinen Wein. Aus Liebe zu den Schwachen in der Gemeinde. Und wisst ihr was? Ich liebe das, wenn schwache Leute in die Gemeinde kommen. Manchmal denken Leute, ja, bei euch ist alles so perfekt. Und wenn man reinkommt, ist die Gemeinde schon perfekt. Ja, aber Halleluja, wir haben nicht so angefangen. Einige von euch waren noch in unseren allerersten Räumen. Ich glaube nicht, dass das Wort perfekt dafür zutrifft. Für die ersten Räume, die wir hatten. Die Treppe war so schmal, dass wir fast den Kinderwagen nicht hochgekriegt haben. Einige von euch erinnern sich vielleicht noch an den Abend, wo wir einen Gastsprecher hatten und der Raum mit 25 Leuten so voll war und ein paar liebe Leute von der Gasse, die eingeladen waren, dann noch überall bis raus standen und das war eine Luft zum Schneiden. Und dann waren wir in den nächsten Räumen. Aber da war es schon besser. Und so ist es mit jedem, der in die Gemeinde kommt. Der Herr führt dich Schritt für Schritt für Schritt. Du musst nicht perfekt sein, um in die Gemeinde kommen zu können. Du musst nicht perfekt sein, damit Pastor Manfred und ich dich lieben. Wir lieben jeden Einzelnen, der in die Gemeinde reinkommt. So unperfekt er ist, und ganz nebenbei, wenn ihr mich anschaut, ich bin auch nicht perfekt. Ich bin auch auf dem Weg. Und ich weiß auch, ich bin mir dessen bewusst, solange ich hier auf der Erde bin, werde ich nicht perfekt sein. Und wir erwarten das auch nicht. Aber weißt du was? Zu wissen, dass ich unvollkommen bin, hindert mich nicht daran, es im Wohnzimmer Gottes so schön wie möglich zu machen. Und mich danach auszustrecken, alle Dinge so gut wie möglich zu machen. Das tut die Gnade in mir, dass ich alles so gut wie möglich machen will. So, und eben noch hat Maria einen großen Triumph erlebt. Halleluja, die Gnade durch sie hat dieses Wunder ermöglicht. Und kurze Zeit später hat sie einen ziemlichen Einbruch. Habt ihr gewusst, dass auch Maria Fehler gemacht hat? Das war logisch, es war vorprogrammiert. Maria war ein Mensch, wie jeder andere auch. Sie war in der Weise besonders, dass sie auserwählt war, die Mutter Jesu zu sein. Aber sie war nicht ohne Sünde, sie konnte nicht ohne Sünde sein, weil sie in Sünde geboren war. Und deswegen ist es auch ihr hin und wieder passiert zu sündigen. Und damit wir gar nicht auf die dumme Idee kommen, das sei ihr nie passiert. Sie wäre immer perfekt gewesen, haben wir auch das in der Schrift dokumentiert. Markus 3, ich fange mal an, Vers 20, ich lese so ein paar Verse und fasse euch das zusammen. Es geht um Jesus und er kommt in ein Haus und wieder kommt die Volksmengen zusammen, sodass sie nicht einmal Brot essen konnten. Und seine Angehörigen, als sie es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Beelzebul und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Mit anderen Worten, er kam also in ein Haus, Volksmassen folgten ihm. Warum sind die Leute ihm gefolgt? Wir lesen das an einer anderen Stelle, weil Kraft von ihm ausging. Weil die Gegenwart Gottes zu den Leuten kam. Er predigte das Reich Gottes und die Leute, die das aufnahmen, dem folgten Zeichen und Wunder und die konnten ihr Wunder gerade abholen. Du kannst heute Morgen dein Wunder gerade nach der Predigt abholen. Ich sage euch was, ich habe keine Angst davor, Wunder anzukündigen. Weil ich weiß, Wunder passieren immer dann, wenn jemand bereit ist, ein Empfänger bereit ist, das Wunder abzuholen und so lange am Wort festzuhalten, bis er das Wunder sieht. Und so viele Leute, wie heute Morgen hier sind, die sich dafür qualifizieren, manchmal ist das keine kurzfristige Sache und manchmal braucht es ein bisschen Biss. Aber so viele Leute, wie hier sind, die dafür qualifizieren, so viel Potenzial am Wundern ist heute Morgen da. Von Gott aus ist das gesamte Potenzial da. Das gesamte Arsenal, was immer du brauchst, es ist alles da. Stell dir vor, das Zeughaus, jede Art von Waffen, jede Art von Ausrüstung, egal was es ist, was du brauchst, es ist alles da von Gott her. Die Frage ist, bist du bereit, dich aufzumachen und die Sachen in Empfang zu nehmen. Sie kommen zusammen und Leute folgen ihm. Sie sind nicht mal zum Essen gekommen. Warum? Weil die Leute gesagt haben, Jesus, erzähl uns vom Reich Gottes. Erzähl uns von deinem Vater. Erzähl uns Dinge, wie wir gesund werden. Zeig uns die Kraft Gottes. Wir sind hungrig, wir sind durstig. Und unter anderem waren auch seine Angehörigen dort in der Nähe. Es steht nicht da, ob seine Mutter oder seine Brüder oder irgendwer war. Jedenfalls lesen wir seine Angehörigen. Ich nehme an, also das griechische Wort, was dort steht, ist nahe Verwandte. Und wisst ihr, was Angehörige in so einer Situation machen? Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, vielleicht, dass ihr euch bekehrt habt. Da wird der ganze Familienrat zusammengetrommelt. Hast du schon gehört, was Jesus gemacht hat? Dein Sohn, ich glaube, die sind sofort zu Maria ins Haus, wenn sie nicht dabei war. Ich glaube, die sind sofort hin und ich denke, sie war nicht dabei. Die sind sofort hin und haben gesagt, Weißt du, was dein Sohn da erzählt? Da Unmengen von Leuten sind da. Der ist völlig von Sinnen. Der ist größenwahnsinnig. Was denkt er denn, wer der ist? Womöglich hat er selber einen Dämon und treibt durch die Dämonen aus. Du musst aufpassen, du musst aufpassen. Maria, geh hin, ruf deinen Sohn zur Ordnung. Übrigens, euch aufgefallen, Josef taucht in dem Ganzen gar nicht auf. Ich habe mal eine sehr interessante Predigt darüber gehört, dass Josef ein sehr erfolgreicher Zimmermann war und dass er in einer Stadt in der Nähe gearbeitet hat. Ich glaube, der war zu dem Zeitpunkt gar nicht da. Das war die Aufgabe der Frau, auch tagsüber im Hause zu sein. Vermutlich war das tagsüber. Also ist Maria, hat sich aufgemacht, hat vielleicht noch ein paar Brüder von Jesus mitgenommen, gesagt, komm, lass uns mal schauen, was Jesus jetzt wieder macht. Jetzt übertreibt er wahrscheinlich schon ein bisschen. Vielleicht ist ihm das auch zu Kopf gestiegen. Ich will euch gleich ein bisschen anhand von ein paar Bibelversen das belegen. Vers 31 lese ich weiter. Jesus erzählt inzwischen der Menge ein Gleichnis, warum er nicht, auch du nicht, niemand kann durch den Obersten der Dämonen austreiben. Warum? Weil ein Haus, das mit sich selber entzweit ist, niemals bestehen kann. Wenn also der Teufel sich selber schon zerstört, ja, wie will er dann noch Bestand haben? Wie wollen die Dämonen Zeit haben, Menschen zu plagen, wenn sie sich selber gegenseitig austreiben und zerstören? Ich meine, manchmal sind wir Menschen dumm und machen sowas, dass wir in unserer Ehe uns gegenseitig zerstören, anstatt zusammen den Willen Gottes zu suchen, anstatt zu sehen, es gibt kostbare Schriftstellen, wo zwei übereinkommen, was immer sie bitten, wird ihnen werden. Stattdessen schmettern wir uns Vorwürfe an den Kopf. Ich habe dir ja gesagt, dass das so nicht geht und du bist ja immer und du wolltest ja und so weiter. Du solltest jetzt lieber beten und so weiter. Solange ein Haus entzweit ist mit sich selber. Ich sage das nicht vom grünen Tisch aus, ich bin auch verheiratet. Solange ein Haus mit sich selber entzweit ist, wird es nicht bestehen können. Aber ihr könnt euch eins machen, weil vor Gott seid ihr eins. So, also. Und Jesus erklärt das den Leuten. Er sagt, wenn der Teufel den Teufel schon selber austreibt, ja. Und ganz abgesehen davon, wenn ihr sagt, ich treibe die Dämonen durch den Teufel aus, durch wen treiben denn dann eure Schriftgelehrten die Dämonen aus? Das ist auch mal eine interessante Frage. Und dann ist halt der Moment, es kommen seine Mutter und seine Brüder. Deswegen sage ich glaube, dass die vorher nicht dabei waren, weil sie später dann im Vers 31 hingekommen sind. Und sie standen draußen. Stellt euch vor, das Haus, die Menge, Massen von Leuten rund um das Haus, die sind gar nicht durchgekommen. Ja, es war voll, sie sind nicht durchgekommen, sie standen einfach draußen. Und dann, wie das immer so ist bei Mengenmassen, hey, die Mutter von Jesus ist da, die Mutter von Jesus ist da. Sag mal durch, die Mutter von Jesus ist da, die Mutter von Jesus ist da. Und irgendwann war es drin bei ihm angekommen. Und jemand hat gesagt, Jesus, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und sie suchen dich. Und Jesus antwortete ihnen und sagt, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Das ist doch sehr eigenartig. Ist euch das übrigens schon mal aufgefallen? Ganz oft, wenn Jesus etwas gefragt wird, antwortet er ganz anders, als ich oder du antworten würden. Manchmal antwortet er gar nicht auf das, was die Frage ist. Manchmal wird er das eine gefragt und er erzählt was ganz anderes. Jesus hat niemals reagiert, sondern er hat immer agiert. Er hat eine Linie gehabt, er wusste, was seine Aufgabe war und aus dieser Position heraus hat er gehandelt. Es war nicht respektlos. Es ist nicht respektlos, wenn du deine Eltern ein Stück weit zurückstellst, wenn sie versuchen, dich von deinem Glauben und von deinem geistlichen Leben abzuhalten. Es ist nicht respektlos, wenn du dich von deiner Familie ein bisschen zurückziehst, weil sie versuchen, einen negativen Einfluss auf dein geistliches Leben, auf deine Ehe, auf deine Familie oder auf irgendetwas zu nehmen. Das ist nicht respektlos. Niemand sagt, dass du negativ reden sollst. Niemand sagt, dass du sie beschimpfen sollst. Aber du hast die Freiheit zu sagen, ich setze den Herrn an die erste Stelle und das, was ich für richtig erkannt habe. Und wisst ihr was? Ich habe die Erfahrung gemacht im Laufe der Jahre, wenn du dich manchmal zurückziehst, anstatt dich verletzen zu lassen und falsch zu reagieren, wenn du dich manchmal einfach in Liebe und Freundschaft zurückziehst, anstatt rauszuschimpfen oder überzeugen zu wollen, über die Jahre kann das die Beziehung in eine ganz andere, in eine positive Richtung bringen. Manchmal ist es gut, wenn man sich zurückzieht. Und genau das hat Jesus hier gemacht. Warum? Weil er wusste, seine Mutter ist in dem Moment im Fleisch. weil er wusste, sie reagiert im Natürlichen. Und wenn er sie reingeholt hätte oder wenn er rausgegangen wäre, dann hätte es eine Konfrontation gegeben und dann hätte er sie bloßstellen müssen. Und das wusste Jesus. Jesus wusste, er hätte seine Mutter korrigieren müssen, wenn sie angefangen hätte, ihn zu schimpfen oder zu korrigieren oder etwas zu machen. Und weil er das wusste und weil er sie liebte, weil er sie ehren und respektieren wollte, hat er in eine ganz andere Richtung weitergemacht. Er hat nämlich erklärt, wer den Willen Gottes tut, der ist meine Mutter, meine Schwester, mein Bruder. Mit anderen Worten, er hat gar nicht auf das reagiert, deine Mutter ist draußen, weil dann hätte er etwas tun müssen, was sie vielleicht bloßgestellt hätte. Sondern er hat gesagt, jeder, der den Willen Gottes tut, ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Gott ist mein Vater. Das ist übrigens auch das Geheimnis in unserer Gemeindefamilie. Jeder, der den Willen Gottes tut, ist deine Schwester, dein Bruder. Ist dir zur Seite gegeben als Familie. Manchmal ist das ein guter Ersatz. Ich habe über Jahre intensivere Beziehungen zu meiner Gemeindefamilie gehabt als zu meiner natürlichen Familie. Und dann kam ein Zeitpunkt, wo der Herr gesagt hat, jetzt ist es dran, in deiner natürlichen Familie wieder weiter reinzugehen. Warum? Weil es vorher nur Auseinandersetzungen gegeben hätte. Weil es vorher zu sehr im Natürlichen abgelaufen wäre. Weil der Herr mich erst auf ein anderes Maß an Fähigkeit, Menschen, die mich verletzen, zu lieben, bringen wollte. Und dazu musst du dich manchmal eine Zeit lang zurückziehen. Du musst dich manchmal zurückziehen, um zu lernen, wie gehe ich richtig mit Menschen um. Und genau das hat Jesus hier gemacht. Er hat sich ein bisschen zurückgezogen. Und jetzt kommt die gute Botschaft. Maria ist auch nicht an dem Punkt geblieben. Maria ist nicht an dem Punkt geblieben, wo sie Jesus nur nach dem Natürlichen beurteilt hat. Sondern, jetzt machen wir den Sprung, den ich vorhin angekündigt habe. Jetzt machen wir mal einen Sprung, Johannes 19, Vers 25. Da haben wir die Situation, Jesus hängt am Kreuz. Wir haben gelesen, wenn ihr die Begebenheit schon mal gelesen habt, habt ihr gelesen im Garten Gethsemane, die Jünger sind permanent eingeschlafen. Dann haben sie zwar noch einen kurzen Versuch gemacht, ihn irgendwie in irgendeiner Weise zu verteidigen, indem Petrus sein Schwert gezogen hat und einem Knecht da das Ohr abgehauen hat, einem der Soldaten. Aber als es dann richtig ernst wurde, als Jesus gefangen weggeführt wurde, als sie gesehen haben, Jesus redet jetzt nicht von Kämpfen im Natürlichen. Sie haben ja nicht wirklich verstanden, was da abging. Haben sie sich alle zurückgezogen. Sie sind mehr oder weniger alle abgehauen. Petrus hat das gemacht, was Jesus ihm vorher schon gesagt hat. Er hat ihm verraten. Und wisst ihr was? Jeder von uns hätte das wahrscheinlich genauso gemacht. Wie oft bist du schon gefragt worden, du gläubig bist? Oder warum tust du dies oder jenes? Oder was machst du eigentlich immer am Sonntag? Oder irgendetwas. Und hast dich da irgendwie so durchgeschummelt. Ich kenne das auch. Du musst erst einen bestimmten Stand einnehmen und wissen, wer du bist in Christus. Und lernen, wer dein Gott ist. Deswegen ist es gut, viel, viel darüber nachzudenken, wie groß ist der Herr. Dass du weißt, in dem Moment, wo du den Mund aufmachst, von deinem Herrn irgendjemand etwas zu erzählen, wird er mit seiner ganzen Gegenwart kommen und sich dieser Person vorstellen. Gott ist derjenige, der sich selber vorstellt, wenn du ihn vorstellst. Er offenbart sich immer wieder. Und wir lesen im Johannes 19, Vers 25, es standen aber bei dem Kreuz Jesu, da wo alle im Wesentlichen schon weg waren, weil das war der tiefste, der schlimmste Moment im Leben von Jesus, als er am Kreuz hing. Der Kreuzestod war die größte Schande, die du haben konntest. Ja, da gibt es auch noch dieses Gespräch zwischen den beiden Verbrechern, die links und rechts gekreuzigt worden sind. Und der eine lästert noch bis in den Tod rein. Sagt, ja, wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach doch jetzt mal was für uns. Und der andere hat einen ganz lichten Moment. Ich glaube, er war einfach offen für die Gegenwart Gottes. Weil weißt du, ich glaube, wenn du um Jesus herum gewesen bist, dann war die Gegenwart Gottes einfach da. Das ist die Gegenwart Gottes, wie sie heute da ist. Wenn du um deine Bibel herum bist, kann es schnell passieren, dass die Gegenwart Gottes in dein Leben kommt. Ich meine jetzt nicht, leg sie unter dein Kopfkissen. So wird es nicht passieren. Und dieser andere Verbrecher sagt, wir sind bestraft worden für das, was wir wirklich gemacht haben. Lass ihn in Ruhe. Er ist völlig unschuldig. Also mit anderen Worten, ich glaube, da war wirklich nicht mehr viel los. Irgendwo saßen die Soldaten und würfelten um die Kleider. Und an dem Kreuz stehen Jesus, seine Mutter, die Schwester seiner Mutter, Maria des Klopas Frau und Maria Magdalena. Wir lesen also in dem Moment, dass seine Mutter an seinem Kreuz stand. In dem Moment, wo der schlimmste Moment in seinem und in ihrem Leben war. Wisst ihr, wie viele Mütter würden sagen, nein, ich will es gar nicht sehen. Und wie viele würden sich in Selbstmitleid ergehen? Ja, wie viele würden rumlaufen und sich zurückziehen und weinen und klagen, wie schlimm es ihnen geht, anstatt ihrem Sohn beizustehen? Und ich glaube, das, was ihr die Kraft gegeben hat, waren die Worte der Gnade, an die sie sich wieder erinnert hat. Sie hat sich erinnert an das, was Simeon im Tempel zu ihr gesagt hat. Ein Schwert wird durch dein Herz gehen. Und sie hat gewusst, ich muss jetzt hier bleiben. Ich muss jetzt hier bleiben. Mein Sohn braucht mich. Aber weißt du was? Wenn du bei Jesus bist, in den Leiden, wenn du mitgekreuzigt bist, wenn du mit ihm stirbst, du darfst niemals vergessen, es hat da nicht aufgehört. Deswegen finde ich, man darf nie die Betonung zu sehr auf ich bin mit Christus gestorben setzen. Das ist eine Betonung. Aber ich bin auch mit ihm auferstanden. Ich herrsche mit ihm. Ich bin versetzt in die himmlischen Welten. Und ich glaube, Maria hat voller Erwartung gewartet auf das, was Gott tut. Ganz nebenbei übrigens, Jesus war immer der perfekte Sohn. Und eins der letzten Dinge, die er getan hat, er war der älteste Sohn und es war die Pflicht des ältesten Sohnes, für seine Mutter zu sorgen. Und er hat gewusst, ich kann auf dieser Erde diese Pflicht nicht mehr erfüllen. Er hat nicht gesagt, ja, ich habe ja noch andere Brüder. Er hatte andere Brüder. Ja, das lesen wir ja schon vorher, seine Mutter und seine Brüder kamen. Er hat nicht gesagt, ja, der nächste Bruder wird das dann übernehmen. Das ist im Gesetz Moses so geregelt, wenn der Älteste gestorben ist, dass der Nächste automatisch diese Pflicht übernimmt und so weiter. Nein, Jesus hat gesehen, meine Mutter braucht nicht jemand, der nur für ihr natürliches Wohl sorgt, sondern ich möchte, dass meine Mutter im Kreis meiner Jünger gut aufgehoben ist. Warum? Weil sie lange schon seine Jüngerin war. Vielleicht waren die Brüder an dem Punkt noch nicht so weit. Ja, darüber lesen wir nichts. Später dann lesen wir in der Apostelgeschichte über Jakobus, den Bruder des Herrn, der mit dabei war. Und das Letzte, was Jesus tut, ist, dass er für seine Mutter sorgt und ihr Johannes als Sohn gibt und sagt, Frau, das ist jetzt dein Sohn, der wird für dich sorgen, der wird sich um dich kümmern, an den halte dich. Weil Jesus wusste ja, was danach kommt. Und Maria blieb auch nicht bei dem Kreuz stehen. Sie hätte bei dem Kreuz stehen bleiben können, sie hätte trauern können und klagen können. Ich glaube, dass sie getrauert hat. Ich glaube, dass sie traurig war. Aber ich glaube auch, dass sie eine von den ersten war, die nach 3 Tagen die Botschaft der Auferstehung gehört haben. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 14, sehr interessant. Der Anfang der Apostelgeschichte, was lesen wir da? Es geht um die 120, die in dem Obergemach sich schon ein bisschen auch aus Furcht zurückgezogen hatten und harrten, weil sie sich erinnert haben, wir sollten in Jerusalem bleiben, bis der Heilige Geist dann kommt. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Offensichtlich, nachdem die Kunde der Auferstehung umgegangen war, war sowohl seine Mutter als auch seine Brüder dabei. Und was passierte dann, wenn du weiterliest? Pfingsten, der Heilige Geist kam auf sie alle. Maria war eine von denen, die wild in neuen Zungen beten, dort über den Platz gesprungen sind, bin ich überzeugt davon. Warum? Weil sie vorbereitet war. Weil sie vorbereitet war für dieses Wunder. Weil sie wieder zurückgekommen ist zu ihrem Stand der Gnade. Und wenn du merkst, du bist irgendwo daneben getreten, wenn du merkst, du bist irgendwo aus der Gnade rausgefallen oder rausgetreten, du kannst jederzeit wieder zurückkommen. Heute Morgen ist eine gute Gelegenheit, zur Gnade zurückzukommen. Alle Dinge, die ich gesagt habe, auch wenn das eine oder andere vielleicht in Richtung Korrektur für dich ging. All das ist verbunden mit der Gnade, die dich befähigt, es anders zu machen. Wisst ihr, meine Kinder mit 7 und 10 Jahren sind schon auf den Dreh gekommen, dass sie meistens oder oft das machen, was sie eigentlich gar nicht machen wollen und wo sie auch wissen, sie sollen das nicht machen. Und sie sagen auch ganz ehrlich, Mami, ich kann mich nicht ändern, ich weiß nicht, wie ich mich ändern soll. Ich hoffe, dass viele von euch auch an den Punkt gekommen sind, weil da setzt die Gnade ein. Da setzt die Gnade ein. Das ist die Erkenntnis, die Paulus hat, wenn du liest Römer 6. Das Gute, was ich tun soll, das tue ich nicht. Römer 5, 6, 7 ist das alles schön ausführlich dargelegt. Und das Böse, was ich nicht tun will und nicht tun soll, das tue ich. Was ist das für ein Gesetz, was in mir wirkt? Endet dann Römer 7. Und ich danke Gott, der mich freigesetzt hat vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ich danke Gott, der mich errettet hat. Und so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Preis dem Herrn, du kannst immer wieder Gnade neu nehmen. Das Geheimnis von Erfolg ist nicht, dass du alles richtig machst. Das Geheimnis von Erfolg ist, dass du festhältst, dass du hungrig bleibst nach dem Wort Gottes und dass du weitermachst, wenn du Fehler gemacht hast. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft euch das schon passiert ist. Vielleicht passiert es euch ja auch nie. Mir ist das schon hin und wieder passiert, dass ich beim Autofahren, wenn ich irgendwo ein- oder ausparkiert bin, so ein Geräusch gehört habe, wo ich dachte, oh, das hörte sich jetzt nicht gut an. Wenn du dann aussteigst, hat der Lack vielleicht den einen oder anderen Schaden. Das kann passieren. Aber weißt du was? Ich steige immer wieder ein ins Auto und fahre weiter. Ich stelle nicht deswegen das Auto in die Garage und sage, okay, ich fahre nicht mehr. Das Auto ist mir zu schade. Nee. Steig ein in das Auto und fahr mit dem Heiligen Geist. Ich denke, wir sollten das gleich nochmal machen. Vielleicht ist dir jetzt während der Predigt noch so das ein oder andere Anliegen gekommen, wo du gemerkt hast, hey, da sollte ich die Gnade Gottes rundherum bringen. Da sollte ich die Gnade Gottes irgendwie reinbringen in diese oder jene Situation, in diese oder jene Angelegenheit. Oder einfach in mich als Mensch. Ich bin so hart. Ich bin so brutal. Ich bin so Weltmeister, mich selber zu zerfleischen, wenn ich was falsch gemacht habe. Also, wenn ich irgendjemand angucke. Fühlt euch nur angesprochen, wenn ihr euch angesprochen fühlt vom Heiligen Geist. Irgendwo muss ich hingucken. Es war mal schwierig, aber man muss ja irgendwo hingucken. Ich kann, wenn ich so predigen würde, das würdet ihr auch komisch finden, oder? Lass dich vom Heiligen Geist überführen. Pastoren sind nicht dazu da, Leute zu überführen. Das ist nicht mein Job, mache ich nicht. Aber der Heilige Geist hat vielleicht zu dir geredet. Du brauchst Gnade, die dich befähigt, etwas zu tun. Oder du hast die Gnade schon genommen. Da musst du etwas tun. Die Gnade ist eins von den Dingen, die immer mehr kommt in dein Leben, je mehr du etwas damit machst, je mehr du etwas damit tust. Warum? Weil du merken wirst, es funktioniert noch nicht und dann liest du dein Handbuch wieder und dann kommt mehr Gnade und dann funktioniert es besser und dann liest du dein Handbuch wieder und dann kommt mehr Gnade und dann funktioniert es noch besser und noch besser und noch besser. Das ist, was die Gnade tun möchte. Das war bei Maria so und der Herr möchte, dass du einer von denen bist, die bei der Auferstehungsparty dabei sind. Der Herr möchte, dass du einer von denen bist, die jeden Tag eine Auferstehungsparty feiern, für die jeden Tag Pfingsten ist. Werdet voll Geistes, immer wieder. Wir sollen uns nicht mit alkoholischen Getränken voll trinken, bis wir berauscht sind, sondern wir sollen voll Geistes werden. Immer wieder, voll mit dem Heiligen Geist. Immer wieder. Und diese Party kannst du jeden Tag haben, wenn du jeden Tag dein Handbuch liest, CDs hörst. Manchmal kann man sich, ist auch besser, wenn man die Anleitung von jemand erklärt kriegt. Ich kann mich noch erinnern, also bei manchen Computerhandbüchern ist es manchmal so, da sind die Anweisungen und die Schritte sind so groß und die Anweisungen sind so spärlich, wenn du keine Ahnung hast, kannst du manchmal gar nicht viel anfangen mit der Anleitung. Und dann ist gut, wenn einer kommt und sagt, ja guck mal, da musst du noch die und die Taste, zack, zack, zack. Wow, und dann funktioniert's. Warum nicht von jemand lernen, der schon weiß, wie es funktioniert? Lass uns nochmal singen. Wie groß ist der Herr? How great is our God? Sing's auf Deutsch, sing's auf Englisch. Aber sing's, lass ihn groß sein.